Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Winfried Kretschmann ist seit inzwischen gut 6,5 Jahren der Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Und wir freuen uns, dass er heute Vormittag unser Gast ist in SWR 1 Leute. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Wenn ich sage, heute Vormittag unser Gast, ist es eigentlich nur Teil der Wahrheit, weil wir Mittwoch Nachmittag zusammensitzen, diese Sendung aufzeichnen und am Donnerstagvormittag senden. Natürlich in der Hoffnung, dass über Nacht nicht so viel passiert. Können Sie das für Baden-Württemberg ausschließen?
Ja, ausschließen kann man natürlich in diesen Zeiten nichts mehr. Aber ich hoffe doch, dass nichts passiert, was uns wieder Schrecken einjagt.
Und wir hoffen oder denken auch, dass vielleicht in Berlin so schrecklich viel auch nicht passieren wird. Oder halten Sie über Nacht die große Versöhnung zwischen CDU und SPD für möglich?
Wirklich nicht, nachdem jetzt gerade der Landwirtschaftsminister in einem Alleingang den erwünschten Koalitionspartner verärgert hat, noch weniger als vorher.
Halten Sie es für denkbar, dass das der Anlass dafür sein wird, dass das Ding gar nicht erst zustande kommen wird? Also die Neuauflage einer großen Koalition?
Ja gut, jedenfalls ist so ein Verhalten mal keine Einladung zum Frühstück, zum Gemeinsamen nicht. Das muss man schon sehen. Damit gibt man dem erwünschten Koalitionspartner, die Union will ihn ja jetzt unbedingt, einen Anlass, entweder sich doch um die Verantwortung rumzuschleichen oder den Preis hochzutreiben.
Apropos Preis, an diesem Mittwoch ist eine Meldung gekommen, dass aus Stuttgart 21 möglicherweise Stuttgart 24 wird und der Preis für dieses riesengroße Bahnprojekt nochmal deutlich nach oben geht. Hat Sie diese Meldung überrascht?
Egal, was auch immer kommt, für uns gilt, 930 Millionen werden bezahlt, so ist es vertraglich vereinbart und mehr nicht. Und es gibt zwar eine Sprechklausel, aber die heißt ja Sprechklausel und nicht Zahlungsklausel. Insofern ist es eine Aufgabe der Bahn und des Bundes, mehr Kosten zu tragen.
Und das ist auch ein einstimmiger Beschluss Ihrer Koalition, weil die CDU zumindest in früheren Jahren gegenüber der Bahn doch deutlich konzilianter war, als es die Grünen waren.
Nun ja, jetzt sind sie an der Regierung und da merkt jeder, man muss das eigene Geld zusammenhalten. Ich meine, das sind Kostendimensionen, die sprengen einen Landeshaushalt. Ja, wir dürfen ja ab 2020 keine neuen Schulden mehr machen. Wir müssen also schauen, dass der Haushalt bis dahin in Ordnung ist. Wir haben jetzt nochmal die Ressorts zu 600 Millionen Sparverpflichtungen bringen müssen und nicht, dass man Milliarden hat, die man einfach so mal gerade mehr ausgeben kann.
Mal abgesehen von diesen Mehrkosten, haben Sie als Landesregierung überhaupt eine Möglichkeit oder sehen Sie eine Möglichkeit, dieses Bauprojekt zu beschleunigen oder in einem vertretbaren Zeitrahmen über die Bühne zu bringen?
Bauherr ist die Bahn. Wir helfen ihr, wo wir können. Wenn es darum geht, Dinge besser zu machen, zu vereinfachen, das liegt nicht an uns. Und ich glaube, die Dinge, die da auftreten, sind keine Vorkommnisse, wo wir groß etwas machen können.
Manches von dem, was da bahntechnisch passiert im Zusammenhang mit Stuttgart 21, macht, vorsichtig formuliert, zum Teil einen nicht sehr professionellen Eindruck. Ist es auch Ihr Eindruck?
Also ich will mal andersrum sagen. Ich habe, wie jeder weiß, zu den Gegnern gehört und 10 Jahre gegen dieses Projekt gekämpft. Und alles, was jetzt kommt, haben wir eigentlich vorausgesagt. Die Kostensteigerungen, alles, was da auf uns zukommt. Aber es gab einen Volksentscheid. Wir haben unsere Meinung dazu gesagt, dass die Mehrheit des Volkes hat anderen Seiten geglaubt und dann muss man das tragen, ob es einem nun gefällt oder nicht.
Der Dieselgipfel im Kanzleramt ist in dieser Woche passiert. Winfried Kretschmann, der grüne Ministerpräsident von Baden-Württemberg und heute in Leute, unser Gast, war nicht mit dabei. Weil Sie schon vorher wussten, Herr Kretschmann, dass eh nichts bei rumkommt?
So ist es ja nicht. Es kam schon was dabei rum. Aber nichts Überraschendes. Die Dinge sind alle vorbesprochen gewesen beim letzten Mal. Da ging es um operative Fragen, nämlich wer kriegt wann wie viel Geld, wofür. Dazu muss meine Anwesenheit in Berlin nicht sein. Ich war jetzt genug in Berlin.
An diesem Donnerstag gibt es wieder einen Feinstaubalarm für Stuttgart. Ist, glaube ich, der vierte in dieser Frühwinterperiode. Was denken Sie, wie lange schauen sich die Gerichte das noch an oder wann kommt das erste Fahrverbot?
Also wir haben ja jetzt Revision eingelegt beim Gericht in Leipzig und es muss entscheiden, ob wir überhaupt zuständig sind. Wir bezweifeln das nämlich nicht. Das ist eigentlich eine Zuständigkeit des Bundes nicht. Er muss zum Beispiel sagen, wie das gehen soll nicht. Deswegen plädieren wir für eine blaue Plakette.
Die nicht kommen wird?
Wenn sie nicht kommt, dann muss der Bund sagen, wie er das Problem löst. Ich bin ja kein blaue Plakette-Fanatiker, aber das Problem muss gelöst werden. Wer die blaue Plakette ablehnt, muss etwas bieten, das genau dieselben Effekte hat. Bisher hat das noch niemand auf den Tisch gelegt.
Ist das ein Beispiel auch für politisches Versagen, wenn wie im Falle dieser Stickoxid-Grenzwerte das alles seit fast 10 Jahren klar ist, dass die Gesundheit der Bürger wichtiger ist als freie Fahrt für die anderen Bürger, dass in all diesen Jahren letztlich nichts passiert ist?
Das kann man so nicht sagen. Es ist schon viel passiert, aber ich jedenfalls wusste nicht, dass die Grenzwerte, die vorgeschrieben sind, durch Tricksereien und manchmal auch Betrug außer Kraft gesetzt werden. Das ist einer der Gründe, warum wir neue Autos haben auf den Straßen und die Luft wird nicht um so viel besser, wie sie sollte, sondern nur um Schritt für Schritt.
Wenn Sie die Autohersteller ansprechen, Ihr Parteifreund, der Stuttgarter Oberbürgermeister Fritz Kuhn, hat gesagt, die Autohersteller müssen auch im Zusammenhang mit dem gerade besprochenen Thema sehr viel mehr in die Pflicht genommen werden. Schließen Sie sich dem an?
Ja klar, ich meine, wo sind die Elektrobusse? Wo sind die Transportfahrzeuge? Die hat ja nur die Post. Jetzt brauchen wir das alles und es steht erstmal von deutschen Herstellern nicht in dem Umfang zur Verfügung, wie wir es brauchen. Das ist schon höchst bedauerlich.
Fühlen Sie sich ganz persönlich auch von der Automobilindustrie, Beispiel Daimler, Mercedes-Benz, ein Stück weit hinters Licht geführt, weil Sie als Grüner ja zu Beginn Ihrer Ministerpräsidententätigkeit doch sehr auch auf die Automobilindustrie zugegangen sind und vergleichsweise wenig zurückbekommen haben?
Ich will mal so sagen, ich habe die Dinge nicht verantwortet. Also für die Kontrolle etwa der Emissionswerte bin ich gar nicht zuständig. Also bin ich auch nicht enttäuscht worden. Ich bin nur insgesamt enttäuscht, dass man so auf der rechtlichen Kante arbeitet, wie das da geschehen ist. Und jeder, der solch ein Auto gekauft hat, wie Euro 6 oder früher auch Euro 5, der hat doch geglaubt, er kauft jetzt ein tolles, umweltfreundliches Auto. Und das ist dann in der Realität nicht der Fall.
Und wenn er Pech hat, darf er übermorgen nicht mehr in die Stadt fahren.
Ja, und ich denke, sowas untergräbt Vertrauen. Und einer unserer großen Firmengründer, nämlich Bosch, hat mal richtig gesagt, lieber Geld verlieren als Vertrauen. Das kann ich den Konzernen nur empfehlen, diesen Spruch.
Winfried Kretschmann, unser Gast in SWR 1 Leute, der als Ministerpräsident von Baden-Württemberg normalerweise seine Arbeitstage in Stuttgart verbringt, aber in den letzten Wochen sehr oft in Berlin war, weil es wurde Jamaika verhandelt. Als das Ding geplatzt ist, waren Sie sauer, enttäuscht? Sind Sie das heute noch oder ist das vorbei und abgeschlossen?
Also sauer war ich nicht, aber enttäuscht. Ich war eigentlich sogar schon auch geschockt, weil wir standen ja kurz vor einem Ergebnis. Wir waren nur noch Zentimeter entfernt von einer schwierigen Einigung, keine Frage. Man hat nämlich gemerkt, das Geschwätz, alle Parteien sind gleich, stimmt nun mal überhaupt nicht. Sie unterscheiden sich und zwar teilweise drastisch. Darum war das so schwierig. Umso erfreulich war es doch, dass wir uns zum Schluss eigentlich zusammengerauft haben. Und dann ist die FDP unter Führung von Lindner einfach ausgestiegen, kurz vor dem Ziel. Da war ich schon irgendwie entsetzt, muss ich sagen.
Wobei Ihr Parteifreund aus Schleswig-Holstein, Robert Habeck, gesagt hat, auch bei den Grünen hätte es sehr, sehr viele Zweifel gegeben. Und auch da sei man mehrfach kurz vor dem Scheitern dieser Verhandlungen gestanden.
Klar hat jede Partei auch irgendwo eine Grenze, die sie nicht überschreiten kann. Natürlich können wir nicht rausgehen und beim Klimaschutz wird nichts getan oder weniger wie die Große Koalition. Das ist ja schließlich nicht unser Hobby, sondern ein Menschheitsthema. Aber jede Seite hat das bekommen, was sie auch unbedingt braucht. So ist es nicht. Jeder wusste, die FDP braucht den Soli, wir den Klimaschutz, die CSU irgendeine Form der Begrenzung bei den Flüchtlingen. Es wusste jeder und in die Richtung ist auch verhandelt worden. Zum Schluss ist das Paket noch mal so gemacht worden, dass die Angebote drin sind, auch wenn sie nicht der eigenen Überzeugung entsprochen haben. Aber die FDP ist ja ausgestiegen, bevor das letzte Paket auf dem Tisch lag.
Es ist ja viel die Rede davon gewesen, dass das Vertrauen nicht da war und dass man auch Vertrauen nicht hat aufbauen können während dieser Verhandlung. Sie selbst hatten auch eine Situation, wo Ihnen der Kragen geplatzt ist, wo Sie sehr massiv und sehr deutlich die Herren Dobrindt und Scheuer von der CSU angegangen sind. War das eigentlich kalkuliert oder kam das wirklich aus der Emotion raus?
Nein, das war überhaupt nicht kalkuliert. Ich hatte da einfach eine Wut. Ich meine, wenn man verhandelt, kann man ja nicht immer über die Öffentlichkeit Pauschalangriffe auf den anderen machen. Ich meine, da verhandeln doch Menschen und keine Roboter. Ich meine, das lässt doch niemand kalt, wenn du so angekoffert wirst. Also sowas ist einfach nicht dienlich. Aber die CSU hat das zum Schluss dann bleiben lassen, ist da eingeschwenkt. Insofern hat zum Schluss jeder begriffen, worum es geht. Und die FDP hat leider die Geduld verloren.
Und bei der CSU, auch bei Ihrem persönlichen Freund Horst Seehofer, war ab welchem Zeitpunkt für Sie klar, dass die diese doch schwierige Koalition auch wollen?
Eigentlich in der Schlussrunde. In den letzten Tagen ist es dann doch sehr deutlich geworden, dass sie das wollen, dass sie eingesehen haben, alles, was danach kommt, wird nicht besser.
Apropos Seehofer, wagen Sie zu prognostizieren, wie lange der noch Ministerpräsident in Bayern sein wird?
Ich hoffe noch sehr lange.
Aber möglicherweise wird am Montag die Fraktion einen gewissen, wie war der Name nochmal gleich, Markus Söder zum neuen Kandidaten ausrufen.
Das würde mich nicht gerade freuen.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Unser Gast ist der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann. Darf ich Ihnen die eher persönliche Frage stellen, wann zuletzt Sie für Angela Merkel gebetet haben?
Also das mit dem Beten muss man ja jetzt nicht so wörtlich nehmen. Ich wollte damit erst mal sagen, sie ist in der Situation einfach wichtig und wenn nicht gar unersetzlich, obwohl kein Mensch unersetzlich ist.
Bezog sich damals auf die Flüchtlingskrise im Herbst 2015.
Das ist ja eine metaphorische Aussage. Und mehr war damit nicht gemeint.
Es wurde damit natürlich aber auch klar, dass zwischen Ihnen beiden eine bestimmte Nähe da ist, die bis heute hält?
Ja, das ist völlig richtig, die Wahrnehmung. Wir verstehen uns, wir ticken ganz ähnlich und sind auch in grundlegenden Fragen dieser Republik einer Meinung, nicht, dass wir Europa brauchen, nur das kann die großen Fragen lösen. Und alles, was damit zusammenhängt, dass wir sehr pragmatisch an die Dinge rangehen müssen, dass wir sind ja beides Naturwissenschaftler, erst die Fakten anschauen, sie dann beurteilen und nicht ein Urteil fällen, um die Fakten dann so hinzubiegen, dass sie ans Urteil passen, das sind schon Dinge, die uns sehr verbinden.
Teilen Sie die Einschätzung, die jetzt immer zu hören ist, Angela Merkel ist überm Zenit, sie hat keinen Plan, schon gar keine Vision und eigentlich ist sie auf dem absteigenden Ast?
Nein, das teile ich nicht. Sie war in unserer Verhandlungsgruppe 1,5 Stunden während der Jamaika-Verhandlung und hat einen außerordentlich starken und überzeugten Eindruck abgeliefert. Sie ist jetzt eine Kanzlerin in einer schwierigen Zeit. Aber ich meine, sie ist eben nicht unsere Mutti. Auch wenn man sie manchmal so nennt, man verhandelt da auf Augenhöhe, da ist jeder verantwortlich und man kann jetzt nicht so tun, als Mutti macht's schon und räumt schon auf. Das ist natürlich Blödsinn. Insofern sind das Vorgänge, ist ja nicht allein bestimmt. Nicht? Ich meine, sie ist doch nicht davon gezwitschert bei den Verhandlungen, sondern andere.
Auch wenn man hinterher immer klüger ist, es muss ja Gründe geben, abgesehen von dem Ausstieg der FDP, warum Jamaika geplatzt ist. Also hat es handwerkliche Fehler gegeben? War es ein Fehler, mit diesem Klein-Klein anzufangen und die großen strittigen Punkte erst zum Schluss auf den Tisch zu legen?
Gut, das kann man hinterher, ist man einfach immer schlauer. Man hätte sicher manches anders machen können, aber das weiß man eben nur hinterher. Der Weg hätte gelingen können, er ist ja auch fast gelungen. Woran ist das gescheitert? Es ist eigentlich ganz einfach. In solch einer schwierigen Situation musst du abwägen, was will deine Partei, was wollen deine Wähler. Schließlich haben die dich ja für etwas gewählt. Andere Seite, in welcher Situation verhandeln wir? Wie geht's eigentlich in Europa zu? Deutschland ein Stabilitätsanker, alles drumherum funktioniert mehr schlecht als recht, sehen wir ja. In Spanien Separatismus-Tendenzen, der Brexit und so weiter. Jetzt muss man abwägen, was ist für die Situation des Landes erforderlich und was für meine Partei. Und ich glaube, das haben nicht alle richtig balanciert. Daran ist es, glaube ich, gescheitert.
Winfried Kretschmann, unser Gast in SWR 1. Leute, seit 6,5 Jahren, die Zeit vergeht, der Ministerpräsident von Baden-Württemberg. Haben Sie eigentlich noch eine ungefähre Erinnerung, wie das damals war in der Zeit, als Sie noch nicht Ministerpräsident waren?
Ja gut, ich meine, die ging ja über 30 Jahre. Ich meine, das vergisst man nicht. Oppositionsbänke sind hart, regen allerdings zum Denken an. Nicht, das muss man immer ausnützen. Und dann der Überraschungseffekt, wo ich manchmal heute noch drüber staune, was da passiert ist, weil wer hätte das schon geglaubt, dass in Baden-Württemberg, wo man dachte, eine CDU-geführte Regierung gehört zum Land wie der Bodensee, dass sich das auf einmal plötzlich doch ändert.
Ja, apropos Opposition, für die Grünen verlängert sich im Bund möglicherweise für die nächsten 4 Jahre diese Opposition. Sie waren ja auf dem Parteitag in Berlin mit dabei. Wie würden Sie vor diesem Hintergrund die innerparteiliche Stimmung beschreiben?
Also die innerparteiliche Stimmung war erstmal so, dass es keine große Kritik gab, wie wir verhandelt haben und bis wohin wir verhandelt haben. Das heißt, die Partei und die Sondierungsgruppe ist geschlossen aufgetreten, obwohl jeder weiß, dass wir jetzt 2 starke Flügel haben, die sich ja bei Gott nicht immer vertragen. Und das, denke ich, hat erstmal Schwung gegeben. Wir haben gezeigt, dass wir in einer schwierigen Zeit Verantwortung übernehmen wollen und auch können.
War es im Nachhinein nicht doch vielleicht ein Fehler, zu sehr auf Klimapolitik und zu sehr auf Flüchtlingspolitik gesetzt zu haben? Jedenfalls kam das so medial in der Wahrnehmung rüber.
Nein, Klima ist unsere Kernkompetenz. Der Klimawandel geht noch schneller, als wir alle dachten. Und das Schlimme am Klimawandel ist, den kann man dann nicht mehr zurückholen. Also andere Fehler kann man korrigieren. Den aber nicht, wenn er mal gemacht worden ist. Und darum war das richtig ganz stark in der Endphase vom Wahlkampf, auch jetzt bei den Verhandlungen, darauf zu setzen.
Gilt das auch für die Flüchtlingspolitik?
Auch für die Flüchtlingspolitik. Das ist ja ein Thema. Und wir haben dort sehr weit nachgegeben, wie auf keinem anderen Gebiet. Ja, das muss man sehen. Das ist mit der Schmerzgrenze gemeint, weil wir mit der CSU einen Partner hatten, bei der da konträre Auffassung hat. Der musste aber da was mit nach Hause bringen. Und da sind wir bis an das gegangen, was überhaupt noch für uns verantwortbar ist.
Und das hat Ihnen dann den Vorwurf eingebracht, aus opportunistischen Gründen so viele Zugeständnisse gemacht zu haben, damit halt am Ende ein paar Ministerien rausspringen.
Na gut, das ist der allerbilligste Ramschvorwurf, den es überhaupt gibt. Ich sehe es umgekehrt. Rückgrat beweist der in solch einer schwierigen Situation harte, schwere Kompromisse eingeht. Nicht der sagt, ich mache mich aus dem Staub, Hauptsache mein eigener Laden ist zufrieden. Das ist eher jemand, der seine Verantwortung nicht wahrnimmt und kein Rückgrat zeigt.
Auch wenn Jamaika jetzt gescheitert ist, ist eins aus Ihrer Sicht positiv zu vermerken, dass es auch was Atmosphäre angeht, eine neue Nähe gibt zwischen den Grünen auf der einen Seite und der Union, also CDU und CSU auf der anderen Seite?
Ja, also das Vertrauen zwischen Grünen und der Union, vor allem der CDU, ist stark gewachsen. Wunschkoalition, es wird immer seltener kommen. Wir werden immer wieder in solche Situationen kommen und ich denke, beim nächsten Mal wird es eben nicht mehr scheitern. In Ländern haben wir schon 13 unterschiedliche Konstellationen. Da hat es geklappt, auch mit der FDP in Schleswig-Holstein, Rheinland-Pfalz. Und ich glaube, der gescheiterte Versuch ist, Auftrag ist, das nächste Mal hinzubekommen.
Jetzt auch nach dem Scheitern der Jamaika-Verhandlungen. Haben wir eine Parteienkrise, haben wir eine Krise des demokratischen Systems oder gar eine Staatskrise?
Staatskrise haben wir jedenfalls noch nicht. Wir sind ein föderaler Staat, wir haben 16 Landesregierungen, die funktionieren. Und wir haben eine geschäftsführende Regierung, die die Geschäfte führen kann. In anderen Ländern ist das Normalfall, worüber wir uns jetzt da aufregen. Aber es kann sich natürlich zu einer entwickeln, nicht? Das ist schon klar. Insofern sind jetzt nochmal alle aufgefordert, zu schauen, dass man zusammenkommt. Warum kommen wir eigentlich zu solchen Situationen, die wir hatten, dass jetzt 4 Parteien verhandeln mussten? Letztlich wird die Gesellschaft pluralistischer. Nicht, es sind nicht mehr 2 große Lager und irgendein kleines Beiboot. Wir müssen uns also darauf einstellen, dass das der Normalfall wird, dass mehrere Partner verhandeln müssen, weil die Menschen sind verschieden und das wirkt sich jetzt in einer freien Gesellschaft aus und das wird eher die Normalität als die Ausnahme sein.
Und das bedeutet auch vor dem Hintergrund, dass dieses alte Lagerdenken nicht mehr funktioniert, dass jede Partei auch ein neues Maß an Flexibilität braucht?
Richtig, aber man muss die Koalition auch ein bisschen anders komponieren. So wie wir in Baden-Württemberg, wir lassen dem anderen mehr Beinfreiheit. Also nicht auf den kleinsten gemeinsamen Nenner runter verhandeln, sondern jeder Partner muss seine Stärken ausfahren können, muss aber auch gemeinsame Projekte ausmachen. Wir haben das schon mal mit der Digitalisierung, die ja unser Leben total umpflügt. Also ein bisschen anders an Koalitionen rangehen wie früher, wo man seine Spiegelstriche abarbeitet. Das kann die Zukunft nicht mehr sein, sonst scheitert es jedes Mal.
Würden Sie sagen, nach den 1,5 Jahren, auf die Sie jetzt zurückgucken können, grün-schwarze Koalition in Stuttgart, da ist es gelungen oder halbwegs in Ihrem Sinne gelungen?
Ist eigentlich gut gelungen. Es läuft eigentlich besser, als man dachte. Ja, in den großen Veränderungen, jetzt, wenn ich denke, dieser ganze fundamentale Veränderungsprozess in der ganzen Automobilindustrie, das packen wir an. Wir haben ein neues Format gemacht. Wir haben einen institutionalisierten Dialog. Nicht immer irgendwelche Gipfel machen, sondern vorausschauen, gucken, was kommt auf uns zu. Also man sieht, so eine neue Koalition kann ganz anders rangehen. Außerdem, es ist wahrscheinlich für den Zusammenhalt der Gesellschaft dienlicher, wenn aus Mitte rechts und Mitte links koaliert wird, als wenn immer nur aus einem Lager koaliert wird und das andere ist dann dagegen.
Von Vertrauen war ja viel die Rede bei Jamaika und dass es nicht funktioniert hat. Würden Sie sagen, in Stuttgart hat es auch vor dem Hintergrund einigermaßen funktioniert, als ja auch viele konservative CDU-Leute, weiß Gott, nicht begeistert waren, als Juniorpartner in diese Koalition reinzugehen?
Ja, das war ein gehöriger Sprung für die Kollegen von der Union, gar keine Frage. Und Vertrauen muss man auch in dem Prozess selber gewinnen. Und wenn man ordentlich regiert, dann kann da auch Vertrauen wachsen. Jedenfalls stelle ich das bei uns in der Koalition fest. Es ist gestiegen und hat nicht abgenommen. Daran muss man jede Woche arbeiten. Also ich als Regierungschef, eine meiner Hauptarbeiten ist immer, wie halte ich den Laden zusammen?
Parteien sind alt und Systemparteien. Journalisten gehören zur Lügenpresse. In den sozialen Medien gibt es ein Maß an Hass und Verachtung, das viele nicht für möglich gehalten hätten. Ministerpräsident Winfried Kretschmann, würden Sie sagen, für mich ist es nicht wirklich überraschend, ich habe das kommen sehen, oder hat Sie dieses Ausmaß auch persönlich überrascht?
Dieses Ausmaß war nicht voraussehbar, habe ich völlig überrascht. Das ist ja wie eine Welle eigentlich über uns hereingebrochen. Weil wir haben jetzt mit den neuen Medien einfach ein Format, das bisher kein Mensch hatte. Nicht der Mensch kann sich bisher nur in seinem Denken zum Mittelpunkt des Universums machen, und zwar jeder von uns. Jetzt hat er die Möglichkeit, das auch real zu tun. Das hat er ja vorher in dem Ausmaß nicht gehabt. Und auf einmal kommen auch Schattenseiten so einer Gesellschaft viel härter zum Ausdruck, die früher vielleicht an irgendeinem Stammtisch nur geäußert werden. Heute hast du da auf einmal ein Publikum von Tausenden. Das hatte ja früher niemand. Insofern ist es wahrscheinlich so, dass etwas nach oben schwappt, das schon da war, aber sich dadurch auch verstärkt. Das ist das Problem.
Mir fällt in diesem Zusammenhang ein Beispiel ein. Nochmal auf Jamaika, die Verhandlungen. Wie kommt es draußen an, wenn in jeder Verhandlungspause ein Politiker in jedes bereitgestellte Mikrofon eines Journalisten irgendwelche Wasserstandsmeldungen abgibt und auf die andere Seite schimpft?
Kommt schlecht an, und zwar zu Recht. Ich meine, sowas sollte man einfach unterlassen. Nicht? Und das ist dieses allgemeine sterile Aufgeregtheit. Nicht? Am besten wäre es wahrscheinlich bei den nächsten Verhandlungen, dass die Kanzlerin erstmal die Smartphones alle einsammelt und dann kriegt man sie wieder, wenn es fertig ist.
Man könnte auch nach Rom gucken, da gibt es ja auch ein paar Bräuche, von denen man sich was abgucken kann, wenn es beispielsweise um die Wahl des jeweils neuen Papstes geht.
Wobei es gar nicht so einfach ist, schwarzen und weißen Rauch wirklich zu erzeugen, dass man es auch deutlich unterscheiden kann. Aber einsperren muss man uns gerade nicht. Aber ich meine, wir müssen einfach mehr Disziplin aufbringen. Ich meine, Koalition kann man nur machen, wenn man diszipliniert ist. Man muss sich zum Beispiel an Verträge halten. Wenn man jetzt vorher schon sich so undiszipliniert verhält, muss man sich nicht wundern. Also ich glaube, eine gewisse Respektlosigkeit, die sich damit breit macht, der müssen wir nicht noch Raum geben, indem wir selber voreinander in solchen Verhandlungen nicht den nötigen Respekt aufbringen. Wenigstens haben das nicht alle gemacht, die meisten allerdings schon. Aber es ist ja wie mit ungezogenen Kindern, die bekommen immer die meiste Aufmerksamkeit.
Ist das Ganze insofern auch ein deutsches Problem, weil wir Deutsche trotz objektiv guter Daten dazu neigen, missmutig und schlecht gelaunt auf die Welt und auf uns selbst zu gucken?
Ich habe heute was über Wagner gehört, nicht? Da wird ja, endet ja immer alles nur im Leid und in der Enttäuschung und in der Unerlöstheit. Ja? Davon sollten wir uns mal ein bisschen befreien und mal auch heitere Seiten des Lebens kosten. Denn schließlich geht es ja Deutschland besser als den Ländern drumherum. Und vieles sind, glaube ich, echte Wohlstandsprobleme, die wir haben. Es wird zu viel auf hohem Niveau gejammert.
Und deshalb werden wir am Ende der Sendung sehr optimistisch in eine hoffentlich positive Zukunft blicken. Mit Winfried Kretschmann, dem Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg, der gerne Jamaika gemacht hätte. Es ist aber anders gekommen. Heute an diesem Donnerstag hat der Bundespräsident Frau Merkel, Herrn Seehofer und Herrn Schulz eingeladen. Kommt am Ende, nicht des Abends, aber dieses ganzen Prozesses, wieder eine große Koalition raus? Was denken Sie?
Vermute ich, ja.
Würden Sie es auch angesichts dessen, was gerade politisch passiert, begrüßen?
Ja, sicher. Ich meine, ich glaube allerdings, alles, was kommt, große Koalition, Minderheitenregierung oder gar Neuwahlen, ist alles schlechter, wie Jamaika gewesen wäre. Aber das ist nun mal so. Jedenfalls braucht Deutschland eine stabile Regierung in diesen schwierigen europäischen Zeiten, aber auch weltweit. Nicht ein Trump genügt ja wohl. Und Erdogans und Putins rennen auch genug auf der Welt rum. Insofern besser eine große Koalition als gar nichts.
Was halten Sie von einer Minderheitenregierung, möglicherweise mit grüner Beteiligung?
Bisschen besser wie Neuwahlen, nicht, davon halte ich nichts. Wir können die Leute nicht so lange wählen lassen, bis es uns passt. wir haben dafür keine Tradition, nicht? Und man erwartet eigentlich von Deutschland, dass es stabil ist. Das Scheitern von Jamaika ist eigentlich ein Hinweis, dass sowas bei uns nicht gut klappt. Nicht, sonst hätte nämlich Jamaika geklappt. Da müssen sie nämlich dann im Bundestag das zusammenbauen, was sie in Jamaika nicht hinbekommen haben. Dafür spricht jetzt nicht so viel.
Und Volker Kauder, der Fraktionsvorsitzende der Union im Bundestag, hat ja gesagt, Minderheitsregierung wird deshalb teuer, weil die jeweilige Partei, die dann zustimmt, sich das teuer erkauft.
Wenn man Koalitionsverhandlungen macht, da ist man ja gemeinsam in der Preisbildung, um das mal so zu sagen, nicht? Und da kann man dann einfach, weil man nur ein bestimmtes Ding zu beurteilen hat, seinen Preis hochtreiben. Dafür spricht einiges, nicht, dass dann viel mit Geld um sich geschmissen wird. Aber wir haben ja ab 2020 die Schuldenbremse. Und können jetzt nicht mit dem Geld einfach rumschmeißen, nur damit alle zufrieden sind. Ich glaube, das ist keine gute Politik.
Jamaika ist jetzt in diesem November 2017 gescheitert. Damit Frage auch für alle Ewigkeit.
Nein, vielleicht kommt es sogar noch mal wieder.
Halten Sie das für möglich?
Ja, ich halte es nicht für ausgeschlossen.
Dass Lindner und Kubicki sich um 180 Grad drehen?
Um 180 Grad brauchen sie sich gar nicht drehen. Ich meine, die brauchen sich um 10 Grad drehen, dann hätte es nämlich geklappt. Mehr war das nicht mehr. Also jetzt muss man das nicht gleich so hochstilisieren. Ich denke, da kommt jetzt eine Dynamik rein, wenn die scheitert, dann gehen doch hoffentlich alle nochmal zurück. Ich meine, jeder kann jetzt beurteilen, dass das, was danach kommt, offensichtlich nicht besser ist.
Was Ihre ganz persönliche Zukunft angeht, Sie werden im Mai des kommenden Jahres 70 Jahre alt. Vor dem Hintergrund, dass Adenauer deutlich älter war, als er zum ersten Mal Bundeskanzler wurde, was bedeutet das für die Landtagswahl in Baden-Württemberg 2021?
Man weiß nichts Genaues. Ich habe jetzt kürzlich erlebt, den Gouverneur Jerry Brown, der ist 10 Jahre älter als ich, in Kraftpaketen rauffüllend ist. Da dachte ich, als ich den erlebt habe vor 3 Jahren, Winfried, jammere nie wieder über dein Alter.
Und die Perspektive für die kommende Legislaturperiode, man wird sehen.
Muss gesund sein und den Willen haben, wenn man beides hat, ist alles möglich, aber nicht sicher.
Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.